Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und liebe Kinderinnen, was soll ich euch sagen? Nicht hinter jeder dreibuchstabiger Abkürzung im Internet verbirgt sich etwas Schweinisches. Manchmal ist es auch ein unterhaltsames Spiel. FTL zum Beispiel. Guten Abend. Bei Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so, zu der ich euch herzlich willkommen heiße und bei der wir heute auch über ein Thema sprechen, bei dem viele Leute sofort die Arme hochreißen und sagen, um Gottes Willen, das geht doch gar nicht. Und zwar hat ein schwedischer Gründer der Piratenpartei, Rekard Falkvinge, einen Artikel geschrieben, in dem er die Legalisierung von Kinderpornografie fordert. Und das ist natürlich, man hört das und denkt so, was ist dem Typen nicht mehr ganz richtig oder was? Und wenn man sich den Artikel durchliest, ist es tatsächlich so, dass man feststellen muss, okay, der meint nicht, dass jetzt irgendwie jeder das Zeug haben soll oder dass möglicherweise sogar Kinder missbrauchen tolle Sache ist. Nein, das findet er auch doof und distanziert sich davon. Aber er sagt, die Gesetze, die es zum Umgang gibt, die haben so ein paar Haken, die möglicherweise auch Unschuldige mitziehen und könnten als Zensurelement eingesetzt werden. Und darum hat sich eine sehr erregte Diskussion entfacht, die natürlich auch, weil das so ein Tabuthema ist, besonders verschärft geführt wurde. Wir wollen heute im Verlauf der Sendung mal versuchen zu zeigen, worum es dabei eigentlich ging und euch das vielleicht so genau zu erklären und hoffentlich auch unaufgeregt zu erklären, dass ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt. Das wird in ungefähr 40 Minuten hier passieren. Es gibt natürlich noch viel mehr in Trackback, zum Beispiel Netzmusik. Netzmusik ist die Musik, die ihr euch einfach so runterladen könnt und natürlich ist das eigentlich eine relativ alberne Einschränkung, wenn man sagt, so Musik, die ihr im Netz runterladen könnt, aber weil das halt immer noch nicht so groß ist wie der Rest der Musik, sagt man noch dazu. Aber es gibt natürlich auch noch Unterteilungen. Zum Beispiel die Bedroom Beats. Bedroom Beats bezeichnet man alle Musik, die Leute alleine zu Hause machen. In viel Liebe, in Eigenregie, meistens halt tatsächlich in ihrem Schlafzimmer, weil da klingt das besser für Musiker, so Sachen zusammenbauen und dann ins Netz stellen. Und es gibt sogar ein Label, das hat sich genau dem gewidmet, den sogenannten Bedroom Beats, Freeze Beats heißt das, und die sammeln die besten Songs, die sie aus dieser Kategorie finden und stellen die immer als Sampler ins Netz. Und einen dieser Tracks, den Freeze Beats gefunden hat und toll findet, hören wir uns jetzt auch hier an, nämlich Admin Beats und Dangerous.
We'll be right back.
Dangerous von Admin Beats sind Teil eines Samplers, den Free the Beats zusammengestellt haben, was sie immer machen. Free the Beats gibt es in Volume 6 mittlerweile und das Besondere ist, ihr könnt euch das auch als CD kaufen, wenn es euch richtig gut gefällt. Ihr müsst euch dann aber sehr beeilen, denn es gibt immer pro Sampler immer nur 100 Stück. Also, wenn ihr es wissen wollt, trackback.fritz.de, könnt ihr entweder das ganze Zeug gratis runterladen oder euch vielleicht auch mal nach der CD umgucken.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Gibt es noch ein paar Links, die wir unter der Woche gefunden haben und die Theresa Sickert euch jetzt präsentiert. Es geht dabei um die Konsequenzen des Angriffs auf Libyen, um ein Aufklärungsvideo und um kleine, süße Kinder.
Kinder sind nicht immer Engel, so viel ist klar. Sollte es also nicht logischerweise auch Bücher für böse kleine Kinder geben? Illustrator Bob Steak hat sich ausgetobt, gesammelt und eine ganze Serie von Kinderbuchcovern im Stil der 40er bis 60er Jahre geschaffen. Zu den Meisterwerken, die auch Erwachsenen zu denken geben sollten, gehören Titel wie Polly Paints a Penis, God is Great, So How Come He Gave Me and Bobby Crossed Eyes oder Let's Hurry or We'll Miss the Public Lynching. Noch mehr Aufklärendes. Die Zeugen Jehovas veröffentlichten ein Anti-Masturbations-Video für, warum auch immer, Hörgeschädigte. Da ist zwar nichts zu hören, aber die Handbewegungen sind sehr eindeutig. Auf YouTube hat sich dann jemand den Spaß gemacht, das Video mit einem sexy R. Kelly-Song zu remixen. Die Zeugen Jehovas fanden es wohl nicht so witzig. Mittlerweile ist das Video aus dem Netz verschwunden. Letzte Woche kamen bei einem Angriff auf die US-amerikanische Botschaft in Libyen 4 US-Amerikaner ums Leben. Einer von ihnen war Sean Smith. Er war nicht nur Botschaftsmitarbeiter, sondern als Vile Red auch eine bekannte Figur in dem Space-Online-Rollenspiel EVE Online. In einer bewegenden Geste zollten die Spieler ihrem Freund in EVE Online auf YouTube und in Blogartikeln Tribut und zeigten ihre Trauer. Die Nachrichten verteilten sich so weit, dass auch eine größere Öffentlichkeit darauf aufmerksam wurde. Wohl vor allem, weil sie zeigt, dass die Beziehungen, die Menschen in virtuellen Welten knüpfen, durchaus real sind. Bilder aus dem Spiel World of Warcraft verraten mehr, als den meisten Zockern lieb sein dürfte. Neben der eigentlichen Spielszenerie werden mithilfe eines digitalen Wasserzeichens auch Account des Spielers, Zeitpunkt der Aufnahme und die IP-Adresse des jeweiligen Spieleservers abgespeichert. Das könnt ihr selber nachprüfen. Wenn ihr einen Screenshot nehmt, der aus einer möglichst großen einfarbigen Fläche besteht und ihn mit einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet, werden die regelmäßigen Muster sichtbar, die die Informationen enthalten. Wie es genau geht, könnt ihr beim Nachrichtendienst Golem nachlesen. Wolltet ihr euch bislang online beim Bundestag beschweren, so war auch gleich euer Name im Netz zu sehen. Jetzt hat der Bundestag sein E-Petitionssystem neu gelauncht und ihr könnt auch unter einem Pseudonym eine Petition einreichen oder mitzeichnen. Außerdem gab es Änderungen in der Forenlogik des Petitionssystems, um die Diskussionen im Netz zu erleichtern. Der mobile Kurznachrichtendienst WhatsApp glänzt mal wieder mit einer Sicherheitslücke. Statt eines Passworts nutzt WhatsApp eure E-Mail zur Authentifizierung. Die E-Mail ist eine Nummer zur Identifizierung von Smartphones. Als Nutzername dient eure Telefonnummer. Geraten diese Informationen in die falschen Hände, kann WhatsApp ziemlich einfach gehackt werden, weil keine weitere Passwortabfrage nötig ist. Betroffen sind vor allem Android-Handys. Letzte Woche haben wir euch von einem ähnlichen Fall bei Apple-Geräten berichtet. Ihr solltet also bei allen Geräten vorsichtig sein.
Wenn ihr wollt, könnt ihr das nochmal nachhören, was wir letzte Woche da gemacht haben über die Apple-Geräte. Und ich möchte auch noch dazu sagen, WhatsApp ist auch die App, die das Telefonbuch hochlädt, also mit den Daten aller Leute, die ihr kennt und die auch schon durch ganz andere Sicherheitslücken geglänzt haben. Also ich habe ja schon davon abgeraten, aber auf mich hört ja keiner. Alle Links zum genauer selber lesen unter trackback.fritz.de. Die Piraten waren diese Woche wieder mal einer der großen Aufreger im Netz. Grund waren aber nicht Verwerfungen oder Skandilchen der deutschen Piratenpartei, sondern einer der Gründer der Piratenpartei in Schweden, Rickard Falkwinge. Der forderte nämlich in einem Artikel die Legalisierung von Kinderpornografie. Ein sehr empfindliches, sehr schwieriges Thema, das schon in der Zensurdebatte um die Netzsperren herhalten musste. Der Aufschrei auf diesen Artikel war natürlich groß, schnell distanzierten sich viele Leute davon, auch die deutsche Piratenpartei gab eine entsprechende Pressemeldung heraus. Wenn ihr euch aber mit der Diskussion beschäftigt, stellt sich schnell heraus, dass Rickard Falkwinge natürlich nicht darum geht, dass er Kinderpornografie oder gar Kindesmissbrauch toll findet. Er will vielmehr eine juristische und politische Diskussion führen, weil die derzeitigen Gesetze zu diesem Thema zu viele Probleme aufwerfen. werfen. Was er in dem Artikel da genau gemeint hat, hat Fritz-Reporterin Theresa Sickert zusammengefasst.
Der schwedische Pirat Rickard Falkwinge will, dass der Besitz von Kinderpornografie straffrei wird, nicht aber der Kindesmissbrauch. Falkwinge führt dafür in seinem Artikel folgende drei Gründe an. Grund 1.
Das Verbot behindert das Auffinden und Einsperren von Kinderschändern.
Falkwinge beschreibt folgendes Szenario. Ihr filmt gerade mit eurem Smartphone, geht um die Ecke und seht, wie eine 12-Jährige vergewaltigt wird. Die Kamera läuft. Und ihr seid kriminell. Denn die Aufnahme allein ist illegal, egal ob ihr damit den Täter überführt. Grund 2.
Das Gesetz drückt einer ganzen Generation den Stempel Sexualstraftäter auf.
Falkwinge sagt, auch zwei 16- oder 17-Jährige, die einvernehmlichen Sex haben und sich dabei filmen, machen sich strafbar. Dabei geht es um die natürliche Neugier auf Sex und Pornos. Falkwinge sagt, wenn überhaupt, ist das ein moralisches Verbrechen. Grund 3.
Der Krieg der freien Rede wird mit dem Kampf um Kinderpornografie gewonnen oder verloren.
Falkwinge findet, Kinderpornografie ist eine furchtbare Sache, aber sie bedroht nicht die Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Die Zensur hingegen ist ein Einschnitt in die freie Meinungsäußerung, so Falkwinge. Der schwedische Politiker macht die Kinderpornografie zu einem Grundsatzthema der schwedischen Demokratie.
Aber das tut er auf eine Art und Weise, die sehr reißerisch ist und natürlich auch bei uns für Aufregung gesorgt hat. Dass die Forderung der Legalisierung von Kinderpornografie für wütende Reaktionen sorgen wird, das dürfte er einkalkuliert haben. Trotz der Art und Weise gibt es einige Punkte, die zumindest diskussionswürdig oder betrachtenswürdig sind und jeden von uns treffen könnten. Inwieweit sie auch auf deutsches Recht zutreffen, klären wir gleich mit Rechtsanwalt Klaus Pinkerleil, der sich auf Sexualstrafrecht spezialisiert hat.
Oh,
San Francisco von Rootbot. Es ist Netzmusik, das heißt, ihr könnt euch sie auch runterladen. Einfach so neben ins Blog in die Sendung klickt trackback.fritz.de und dort den passenden Link raussucht und dann den Song einfach so auf eure Festplatte zieht. Wir sprechen hier gerade über die Diskussion um die Legalisierung von Kinderpornografie, die der schwedische Gründer der Piratenpartei Rickard Falkving in der vergangenen Woche losgetreten hat. Um es gleich nochmal klarzustellen, nicht weil er das toll findet oder gar Kindesmissbrauch gutheißt, ganz im Gegenteil. Es geht Falkwinge darum, dass die Gesetze gegen Kinderpornografie auch Unschuldige betreffen und als Argumentation für Zensur missbraucht werden können. Er hat aber seinen Artikel im Hinblick auf das US-amerikanische und schwedische Recht geschrieben. Jetzt ist natürlich interessant, inwieweit diese Punkte auch auf deutsches Recht zutreffen und diskussionswürdig sind. Ich habe das Klaus Pinkernal gefragt. Er ist ein auf Sexualstrafrecht spezialisierter Rechtsanwalt. Und meine erste Frage bezog sich dann auch gleich auf das erste Argument von Falkwinge. Gesetzt den Fall, ich nehme einen Kindesmissbrauch auf, weil ich das Verbrechen festhalten und den Film als Beweismaterial verwenden will. Mache ich mich dann in Deutschland des Besitzes der Kinderpornografie schuldig und das ist strafbar?
Die Antwort ist ein klares Jein. Also, grundsätzlich würden Sie sich auch nach deutschem Recht nicht strafbar machen, wenn Sie das ausschließlich zu dem Zweck filmen, um den Täter zu überführen. Die Problematik ist aber die, dass Sie dadurch, dass Sie es filmen, erstmal mit einem halben Fuß schon in der Strafbarkeit drinstehen, indem Sie tatsächlich strafbare Kinderpornografie anfertigen. Ja. Die zweite Frage ist die, sind Sie gerechtfertigt dadurch, dass Sie es ausschließlich zur Täterüberführung angefertigt haben? Und das ist ein bisschen problematisch. Wie gesagt, eigentlich wären Sie nicht strafbar, aber Sie machen sich erstmal verdächtig mit allen Möglichkeiten, die dann die Polizei hat, Hausdurchsuchung und so weiter. Und ob man Ihnen dann tatsächlich vor Gericht glaubt, dass Sie es ausschließlich zu diesem Zweck angefertigt haben, das ist richterliche freie Beweiswürdigung. Also ich hätte extreme Bauchschmerzen damit, dass Sie sagen, da sind Sie auf jeden Fall straflos, Sie machen sich auf jeden Fall verdächtig.
Um das besser zu verstehen, wie ist das denn, wenn ich dieselbe Szenerie nehme, aber Kindesmissbrauch durch Mord ersetze, wenn ich einen Mord filme oder besitze, einen Film von einem Mord, bin ich dann auch genauso gefährdet, strafbar zu sein?
Nein, also das mag jetzt pervers klingen, es ist aber tatsächlich so, ein anderes Verbrechen, was Sie filmen, dadurch sind Sie nicht strafbar. Ein gefilmter Mord, der Besitz eines gefilmten Mordes als Film ist nicht strafbar. Das ist auch so ein bisschen ähnlich. Stellen Sie sich vor, in den Sparkassen, da wird ein Bankraub automatisch gefilmt. Auch das ist nicht strafbar. Es ist halt nur so, dass Sie als Beiwerk sozusagen dieser Tatdokumentation in diesem Fall eben ein strafbares Werk herstellen, nämlich ein kinderpornografisches Werk, und das dürfen Sie nicht besitzen.
Gibt es da irgendwie rechtsgeschichtliche oder so Gründe, warum das unterschiedlich gemessen wird?
Naja, es wird im Grunde vom Gesetzgeber her nicht unterschiedlich gemessen. Ich gehe mal davon aus, dass man an diese Sonderkonstellation einfach nicht gedacht hat, als der Gesetzgeber gesagt hat, die Anfertigung von kinderpornografischen Schriften und Material ist strafbar. Das ist halt so ein bisschen eine Sonderkonstellation.
Der andere Punkt, den Falkwinge macht, ist, dass wenn sich zwei Jugendliche, die also auch noch unter dieses Gesetz fallen, einvernehmlich beim Sex filmen, dass die sich dann auch strafbar machen. Ist das bei uns auch so?
Das ist bei uns zum Glück nicht so. Man muss unterscheiden. Ja, wenn Sie also Kinder haben, also Personen unter 14 Jahren, da dürfen Sie im Grunde gar nichts filmen. Bei den Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren ist das zum Glück, sage ich mal, ein bisschen aufgeweicht. Da heißt es nämlich, solche Filmchen oder Fotos, die Jugendliche von sich selber machen, wenn sie selber noch unter 18 sind, nicht als Anfertigung von Jugendpornografie gilt. Da hat der Gesetzgeber allerdings auch keinen Schritt weiter gedacht. Die Probleme fangen dann schon an. Was ist, wenn die beiden dann 18 sind? Dürfen sie die Bilder dann im Bekanntenkreis zeigen oder das Fotoalbum der Oma schicken? Das wäre nach deutschem Recht dann wieder strafbar.
Das ist alles sehr verwirrend und scheint alles nicht ganz zu Ende gedacht sein. Ein letzter Punkt, den Winge gemacht hat, ist, Kinderpornografie ist furchtbar, bedroht aber nicht die Grundpfeiler der Gesellschaft, Zensur beschneidet aber die freie Meinungsäußerung. Können Sie da mitgehen?
Nein, also das als Zensur zu bezeichnen, die hier tatsächlich an den Grundfesten unserer Verfassung nagt, das halte ich in dem Fall für völlig abwegig. Also es gibt ja auch andere Dinge, die ganz oder teilweise zensiert sind, mit guten Gründen zum Teil eben auch. Denken Sie nur an irgendwelche gewaltverherrlichenden Videos oder Äußerungen von Neonazis und so weiter. Auch das ist zensierbar. Also ich halte es durchaus für legitim, dass der Gesetzgeber hier Kinderpornografie, wenn Sie so wollen, auf den Index stellt.
Okay, das ist sozusagen dann nicht sozusagen ohne weiteres tragbar, aber wir haben festgestellt, auch in Deutschland gibt es diese, man könnte es nennen, Kollateralschäden, die auftreten können wegen der derzeitigen Gesetzgebung, die Kinderpornografie regelt. Wenn man jetzt diese Kollateralschäden ausschließen wollen würde, dass mich eine Aufnahme eines Kindesmissbrauchs, die ich anfertige, um jemand anzuzeigen, auch selber in Gefahr bringt, müsste man das durch ein Extragesetz machen oder ist dann vielleicht doch der Punkt richtig, dass man sagt, naja, man muss es eigentlich legalisieren, weil man kann diese Kollateralschäden nicht ausschließen?
Naja, ich denke, man braucht jetzt hier kein extra Gesetz in dem Sinne, dass man Kinderpornografie dann völlig legalisiert. Ja, ich denke, das würde wieder weitere Folgeprobleme bringen. Also das würde den Rahmen des Interviews jetzt auch sprengen. Ich persönlich könnte mir einen Mittelweg vorstellen, dass man es ähnlich wie im Drogenstrafrecht macht. Dass man sagen könnte, naja, eigentlich ist es strafbar, soll man nicht besitzen, aber möglicherweise eine geringe Menge zum Eigenbedarf, in Anführungszeichen, sage ich mal, dass man also, was weiß ich, nicht verfolgt, wenn jemand da irgendwie seine 20 Bildchen auf dem Computer zu Hause hat, die nicht verbreitet und die nur für sich selber anschaut, dass man dann von der Verfolgung absieht. Das Bundesverfassungsgericht hat ja mal ganz ähnlich entschieden, für den Besitz geringer Mengen Haschisch zum Eigenbedarf. Das könnte ich mir vorstellen, dass man damit solche Kollateralschäden, die möglicherweise nicht unbedingt strafwürdig sind, ausschließt und dass man die Leute dann auch nicht unbedingt einer unnötigen Strafverfolgung aussetzen würde.
Der Vergleich mit Haschisch für den Eigenbedarf finde ich eher komisch, aber trotzdem habe ich eine Sache gelernt, die sich für mich in der ganzen Diskussion gezeigt hat. Auch wenn es um so ein schwieriges und komplexes Thema wie Kinderpornografie geht, muss man auch über die geltenden Gesetze und politischen Ambitionen sprechen. Es muss natürlich nicht so reißerisch sein oder sollte vielleicht nicht so reißerisch sein, wie Falkwinger es getan hat, aber eine informierte Meinung zu dem Thema sollte man haben, statt sich nur einfach davon zu distanzieren. Ich hoffe, wir haben euch mit dem Beitrag und dem Interview helfen können, euch so eine informierte Meinung zu erstellen. Falls ihr euch weiter belesen wollt, findet ihr passende Links im Blog zur Sendung und da könnt ihr gerne auch einen Kommentar zum Thema hinterlassen. Entertainment for the Braindead, Pirates. Und das Netlabel, das Pirates, ach Quatsch, das Entertainment for the Braindead verlegt, A-Records, hat ja mit viel Wirbel ein Vinylprojekt gestartet. Die wollten 5.000 Euro sammeln, um eine exklusive Vinylpressung zu bezahlen und dann ein zukünftiges Musikprojekt des Netlabels zu unterstützen. Der Versuch ist aber leider gescheitert. Aber sie haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern Labelboss Christian Grasser hat sich in einer unaufgeregten Analyse zu Wort gemeldet, die sehr lesenswert ist. Und es bleibt natürlich dabei, auch wenn es kein Vinyl gibt, die Musik von Entertainment for the Braindead könnt ihr weiterhin per Creative Commons Lizenz kostenlos runterladen und den Link dazu gibt es natürlich im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Markus Richter, Trackback.
In der letzten Woche hat ein Interview für große Aufregung gesorgt. Ein Interview mit einem Mann, den es eigentlich gar nicht gibt, so wurde es auch ungefähr tituliert, nämlich mit einem schwulen Fußball-Bundesligaspieler. Das Interview ist im Fluter erschienen, das ist ein Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung und das Interview ist anonym. Aus Angst vor der Öffentlichkeit, auf die Reaktionen der Fans, aber es gab, wie gesagt, trotzdem großes Medienecho. Einige Medien- und Fußballfans haben dann auch daran gezweifelt, ob es jetzt wirklich echt ist, aber es liest sich halt zumindest auch sehr spannend. Und wir haben mit dem Autoren Adrian Bechtold telefoniert und als erstes wollte ich von ihm natürlich wissen, wie kommt man denn überhaupt an so einen Fußball-Bundesligaspieler, der schwul ist? Wie kriegt man den ran? Schreibt man da irgendwie einen Zettel irgendwo hin oder eine Nachricht im Internet? Hier, suche jemand, wer macht Interview?
Ich glaube, auf die Anzeige hätte sich nicht wirklich jemand gemeldet. Auch wenn ich direkt mal angefragt hätte, wären eher die Reaktionen ausgeblieben. Es war eher ein extrem langer Prozess. Es war vor 1,5 Jahren. Ich habe mal mit einem Kollegen gesprochen und da kam dieses Thema auf. Und da habe ich gedacht, da muss ja mehr dahinter stecken. Und dann habe ich andere Kollegen gefragt, ich habe Freunde gefragt. Und zwar hat sich das Bild immer mehr verdichtet und auch durch diese Kontakte ist es dann irgendwann zustande gekommen, dass sich dann ein Spieler dazu bereit erklärt hat, am Anfang ganz sachte und dann immer mehr das Interview zu machen.
Also war das so, dass quasi von dir bekannt wurde, dass du jemanden suchst, der hat sich dann bei dir gemeldet?
Ja, ich wollte einfach mit jemandem darüber sprechen, nicht unbedingt ein Interview machen, einfach mal ein paar Hintergründe dazu erfahren. Und dann hat sich das so über die Dritten angebahnt und dann irgendwann ist es so weit gekommen, dass wir uns dann wirklich mal direkt gesehen haben oder auch telefoniert haben.
Jetzt ist der Artikel sehr positiv aufgenommen worden, aber in dem Interview wird auch ganz klar, dass der Mann wirklich, man könnte wirklich sagen, Angst davor hat, sich zu outen. Glaubst du, dass dieses Interview jetzt andere Fußballer auch dazu bewegen kann, öffentlich über Homosexualität zu sprechen?
Öffentlich darüber sprechen, denke ich schon, dass dann noch was kommen wird. Sich zu outen ist dann die andere Sache. Ich denke, das kann nicht allein gehen. Es muss dann irgendwann mal ein Ruck durch die Mannschaften gehen, dass sich dann alle outen und wirklich dazu stehen. Aber vielleicht ist das der kleine Anfang.
Was meinst du denn, warum es diesen Ruck, von dem du gerade sprichst, noch nicht gegeben hat? Also weil es wäre sozusagen nichts einfacher, als dass sich alle hinstellen von DFB-Bundesliga und sagen so, hier, das ist einfach kein Problem, es ist uns sogar egal, macht einfach, was ihr wollt.
Ja, es gibt doch gar keine Schwulen in der Bundesliga. Also diese Diskussion ist obsolet. Es gibt keine Schwulen und dann gibt es auch keinen Ruck, der da durchgehen will. Es wird einfach verschwiegen, dass es Homosexuelle da gibt. Natürlich gibt es die, aber niemand spricht darüber. Irgendwie weiß es jeder, aber es muss halt wirklich tiefgreifend thematisiert werden. Und dann kann es dann auch dazu kommen, dass sich vielleicht mehrere outen.
Du meinst sozusagen, das Interview könnte ein Anfang sein. Apropos darüber gesprochen, das wurde ja auch von höchster Landesstelle. Bundeskanzlerin Frau Merkel hat sich dazu gemeldet, hat gesagt, ja, die müssen doch keine Angst haben, sich zu outen. Was hältst du davon?
Ist natürlich großartig, dass es in solche Reihen vordringt und auch Beachtung findet. Ich denke, das zeigt schon, dass das Thema sehr wichtig ist und auch in der Zukunft vielleicht etwas da kommt. Aber natürlich sind es erstmal nur Worte. Und diesen Worten müssen auch Taten folgen und die erwarte ich.
Das hat ja in der Vergangenheit, sahen die Taten ja ein bisschen seltsam aus. Es gibt auch Zweifel an dem Interview, und zwar Zweifel, ob das wirklich echt ist, weil Leute sagen, naja, das liest sich schon auch sehr geschrieben und das klingt ein bisschen zu unwahrscheinlich. Kannst du diese Zweifel ausräumen oder müssen wir dir einfach vertrauen?
Ich denke, das ist ganz viel Vertrauen, so wie ich auch dem Spieler lange vertraut habe, aber ich arbeite mit den gleichen journalistischen Maßstäben, wie auch alle anderen Journalisten in Deutschland. Und es gibt immer mal wieder Interviews, immer mal wieder Hintergrundberichte, die ohne den Namen erscheinen. Das machen wir ja nicht, weil es einfach schön ist, sondern weil wirklich eine Gefahr dafür dahinter steckt beim Spieler. Und genau das müssen wir einfach erreichen, dass solche Berichte möglich sind, ohne dass dann gleich gemunkelt wird, es ist der große Fake.
Aber meistens ist ja so bei solchen Interviews, dass die dann sozusagen von der Quelle kommen, die schon einen Namen haben. Du bist ja im Geschäft sozusagen eher neu. Weiß außer dir noch jemand, wer das ist?
Nein. Also das habe ich dann gleich am Anfang gesagt und das war auch die Voraussetzung des Spielers. Das kam nicht von mir, sondern das Spiel hat schon ganz am Anfang gesagt, entweder machen wir das zusammen, wir zwei, oder gar nicht. Und das war meine Bedingung, unter der ich das angefangen habe und sonst wäre das Interview nie entstanden.
Wirst du jetzt weiter an diesem Thema arbeiten oder ist das sozusagen für dich jetzt erstmal durch und du sagst, jetzt müssen andere übernehmen?
Nein, ich bin ja im Kontakt momentan mit einigen Stellen, die sich dazu auch befassen und auch mit Markus Urban. Und ich denke, ich werde noch ein bisschen weitermachen. Aber momentan versuche ich ein bisschen den Artikel zu überleben hinsichtlich der Medienanfragen, um mich da mit neuer Kraft den Aufgaben zu widmen.
Jetzt hast du gerade gesagt, Markus Urban, wissen vielleicht nicht alle, wer das ist. Kannst du mal genauer erklären, wer sich da hinter diesem Namen verbirgt?
Markus Urban hat sich vor 4 Jahren geoutet, ehemaliger Spieler von, ich glaube, Erfurt. Und er ist dann gerade so zwischen seiner Amateurkarriere gewesen und der Profikarriere und hat es dann einfach nicht mehr ausgehalten, ist dann raus und hat sich dann 2007 geoutet und es war so der erste, der in Deutschland darüber gesprochen hat. Und ich bin mit ihm in Kontakt und er steht hinter meinem Interview und supportet das Ganze sehr stark.
Alles klar, da scheint also noch was zu gehen. Da bei dir auf jeden Fall viel Glück, auch beim Überleben der Medienanfragen. Und vielen Dank, dass du diese Medienanfrage überlebt hast. Ihr vor den Rundfunk-Endgeräten, lest euch diesen Artikel, falls ihr es noch nicht getan habt, auf jeden Fall durch. Das Interview ist sehr informativ und auch sehr erhellend. Und den Link dorthin gibt es natürlich im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Was chilling in class with a magazine open, tripping, staring at that ass, and think I fell in love, or maybe it's the grass, and thinking to myself, we could forget about your past, see, I wouldn't care if you were a prostitute, that you hit every rapper that you ever knew, see, it wouldn't matter, we let them blogs chatter, see, I love your whole swagger, and I know you like rappers, so let me know, I'm trying to find what you're open to, I kiss both lips, I got pipe for the both of you, fantasize about you so long, now I'm hoping to try and get you home and put it down like I'm supposed to do, yeah, and see, I'm trying to get close to you, I'm just being real, cause I ain't found nobody dope as you, dreams of fucking the bad stripper bitch, turn superstar chick, swagged out super rich, low bank account, you ain't getting laid. If you fucking with this girl, then you better be paid. Know why? Take too much, believe me. From what I heard, she got a baby by Yeezy. Somebody even told me that she fucked with Amari. Leave the club and drive off in somebody's Ferrari. Heard she used to fuck with Fabulous and Wiz. Or at least that's what the tabloid says. You the baddest in the game, baddest in the biz. And if I ever met you, I will tell you what it is. See, the only person I can see myself with is you, Miss Rose, but I'm trying to make you missus. A top-notch fee, you set a bar for these bitches. And I flip the fuck out when World Star League pictures.
Dear Miss Rose von G-Eazy. Der ist uns ja eigentlich bekannt durch Musik, die eher so 50er oder 60er Jahre klingt, weil er die Samples daraus nimmt. Aber er hat sich jetzt musikalisch 10 Jahre in die Zukunft bewegt, indem er die Phenomenal Handclap Band gesampelt hat. Klingt jetzt wie 70er, ist immer noch tolle Musik und könnt ihr euch runterladen. Gibt es nämlich im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Glatt aus dem Konzept gekommen. Autovervollständigung, das hätte ich jetzt gut brauchen können. Autovervollständigung ist bei Google dieses Ding, wenn ihr einen Suchbegriff eingebt, dass dann automatisch schon so Dinge kommen, die ihr vielleicht damit meinen könntet. Und da ging es in der Anklage diese Woche drum, nämlich eine Ex-Präsidentengattin, nämlich Bettina Wulff, verklagt Google, weil sie sagt, die Autovervollständigung ist da rufschädigend. Wenn man ihren Namen eingibt, dann kommen nämlich so Worte, die aufs Rotlichtmilieu hinweisen. Google sagt jetzt aber, Autovervollständigung, das ergibt sich einfach nur aus den Anfragen der User, da können wir doch gar nichts für, aber sie streichen ja manche Sachen. Das heißt, wir befinden uns in diesem Fall direkt in der Diskussion darum, soll eine Suchmaschine einfach alles anzeigen oder soll sie bestimmte Dinge tatsächlich streichen oder streichen müssen? Und wenn sie das tun muss, was ja in Deutschland ja der Fall ist, ist sie dann überhaupt noch neutral? Also sind es überhaupt noch ehrliche Suchergebnisse? Über diese Problematik hat Kai Biermann einen langen Artikel geschrieben und wir haben mit ihm darüber gesprochen. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, ob man überhaupt so genau sagen kann, wie diese Autovervollständigung von Google denn funktioniert.
Wie es genau funktioniert, weiß nur Google. Mhm. Im Prinzip kann man sich das vorstellen wie eine Wahrscheinlichkeit. Wenn sehr viele Menschen unter dem Stichwort B einen bestimmten Begriff eingeben, also zum Beispiel Bahn, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wenn ich B in dieses Suchfeld eingebe, relativ schnell da Bahn erscheint, weil Google davon ausgeht, dass ich wie viele erst einmal Bahn suche.
Das heißt, es ist etwas, was die Suche für uns bequemer machen kann, weil wir ja wahrscheinlich Bahn suchen, wenn wir B eingeben. Trägt denn jetzt Google aus deiner Sicht die Verantwortung für die Inhalte, also im besonderen Fall natürlich dafür, dass im Zusammenhang mit Bettina Wulff auch der Begriff Escort auftaucht?
Das ist eine schwierige Frage, die in verschiedenen Ländern verschieden beantwortet wird.
Okay.
Man könnte sich auf den Standpunkt stellen und sagen, Google ist ein technischer Dienstleister, der nichts weiter macht, als, stellen wir uns das Telefon vor, eine Telefonleitung zur Verfügung zu stellen. Mhm. Was die Nutzer dann mit dieser Telefonleitung anstellen, darf und soll Google egal sein. Mhm. Das ist der eine Standpunkt. Das ist auch der Standpunkt, den natürlicherweise Google vertritt.
Ja.
Der Standpunkt der Opfer oder in diesem Fall Bettina Wulff und auch von anderen ist, naja, aber Google hat das ja programmiert. Und wer so etwas programmiert, übernimmt die Verantwortung für das Programm, das er da schafft, weil sich in einem Programmcode natürlich auch ein Ziel und eine Haltung widerspiegelt.
Jetzt ist es ja so, man könnte auch noch sagen, es ist gar nicht so ganz trennscharf, weil es gibt ja tatsächlich Begriffe, die da gar nicht auftauchen.
Sie meinen, dass man bestimmte Worte eingibt und da kommt nichts als
genau.
Vorschlag. Ja,
genau.
Sowas gibt's. Beispielsweise Pamela Anderson. Wenn man Pamela Anderson eingibt, wird einem nichts vorgeschlagen. Da ist natürlich die Überlegung, das hat Google also irgendwie gemacht. Mit anderen Worten, Google hat Einfluss auf diese Eingabe. Das bestreitet das Unternehmen auch nicht, dass sie da Einfluss haben und Einfluss nehmen. Sie wollen es aber natürlich auch nicht offensiv tun, weil sie sonst fürchten, haftbar gemacht zu werden.
Ah, okay, also sie sagen, wir machen das, aber nur im alleräußersten Notfall. Im Prinzip heißt das also, Frau Wulff, dann müssen Sie uns erstmal verklagen. Und wenn dann das Gericht sagt, dann machen wir es vielleicht auch.
So ungefähr, denke ich, ja.
Jetzt ist also so, Google will das anscheinend nicht, macht es aber manchmal und wir alle arbeiten aber damit. Ist denn jetzt diese Autovervollständigung, die Google uns da liefert, ist das denn jetzt ein wirklich neutrales Abbild deiner Meinung nach oder ist das eher ja, so schon was Beeinflusstes?
Es gibt keine neutrale Suchfunktion. Also das ist tatsächlich ein Trugschluss, dass eine Suchmaschine einem ein neutrale Ergebnisse liefert. Weil die erste Beeinflussung passiert ja tatsächlich durch den Code, also durch das Programm, was dahinter läuft. Weil das ja nur nach bestimmten Prinzipien das Internet durchsucht und längst nicht alles findet oder nur bestimmte Sachen stärker oder andere schwächer oder weniger gut findet. Zu sagen, eine Suchmaschine ist komplett neutral, das geht leider nicht. Man kann nur sagen, sie sollte solche Gewichtungen möglichst transparent machen, damit der Nutzer es nachvollziehen kann.
Deswegen forderst du ja auch in deinem Artikel, dass sie den Suchalgorithmus offenlegen können. Dann könnte man zumindest versuchen nachzuvollziehen, nach welchen Kriterien der ausgewählt wird. Hältst du das für wahrscheinlich, dass das irgendwann mal passiert?
Natürlich nicht.
Mir
ist völlig klar, dass das eine Utopie ist. Das geht auch nur darum, sozusagen auf das Problem aufmerksam zu machen. Dass dort ein Mechanismus werkelt, von dem wir gar nicht wissen, wie der aussieht. Und dass dieser für uns eine unglaubliche Bedeutung hat für unseren Alltag. Und dass wir sozusagen bestimmt werden von Algorithmen, die wir nicht kennen.
Jetzt könnte man sagen, okay, um das sozusagen, um die Vorherrschaft auszuschließen, benutze ich eine andere Suchmaschine. Aber wenn dann alle wieder dahin gehen, hat man ja wieder dasselbe Problem, weil die benutzen ja auch nur einen Algorithmus. Was ist denn dein Lösungsvorschlag? Was machen wir denn jetzt?
Mehrere. Also zum einen finde ich es wichtig tatsächlich, dass ein Suchmaschinenbetreiber, sei es Google, sei es Microsoft oder jeder andere, nicht für den Inhalt haftbar gemacht wird. Die Frage, die Sie vorhin stellten. Das hat aber sozusagen mehr ordnungsrechtliche Prinzipien, denn es wäre ungefähr so, als würde man die Post haftbar dafür machen, für das, was in einem Brief steht, den sie befördert. Das wollen wir, glaube ich, nicht als Gesellschaft, dass sowas passiert. Wir wollen, dass es möglichst unabhängige Dienste gibt, die alles befördern. Das Prinzip dahinter heißt Netzneutralität und das ist sozusagen ein Garant für eine möglichst unbeeinflusste Entwicklung des Internets. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Konkurrenz ist immer gut und Monopole sind schlecht in jedem Markt. Das heißt, das Monopol von Google in Deutschland ist nicht gut für uns als Nutzer. Ich wäre sozusagen zum einen dafür, dass wir andere Suchmaschinen nutzen. Ich selbst benutze unter anderem Xquick und DuckDuckGo. Das sind zwei kleine, aber durchaus gute Suchmaschinen, die beide Wert auf Datenschutz legen. Und ich vergleiche zumindest deren Ergebnisse auch mit Google oder mit Bing, um ja keine neutralen Ergebnisse zu bekommen, aber andere.
Also, was haben wir heute gelernt? Es gibt keine neutralen Suchergebnisse und wenn ihr zumindest eine Annäherung daran wollt, dann müsst ihr immer mehrere gleichzeitig benutzen. Kai Biermann hat dazu einen ausführlichen Artikel geschrieben, den ihr euch gerne auch nochmal durchlesen sollt und den Link dazu gibt es im neutralen Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Michael Malecki ist ein wirklich fleißiger Musiker. Man kennt ihn unter dem Namen Codec to Graph als Beatbastler, aber er hat damit nicht genug zu tun. Wenn er Langeweile hat, setzt er sich mit 4 weiteren Freunden aus Florida zusammen. Dann unter dem Namen Isle zaubern sie kleine, kleine, feine Indie-Perlen. Bayview haben wir gerade gehört, steht in der Creative Commons Lizenz. Könnt ihr euch also runterladen und Link gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Unsere kleine Rubrik, wo wir in jeder Woche jemand vorstellen. Jemand, der im Internet irgendetwas tut. Meist bloggen, manchmal podcasten, manchmal irgendetwas anderes. Und wir fragen die Leute nicht nur harmlos und schamlos aus, sondern wir fragen sie auch, wen wir als nächstes vernehmen sollen in dieser Rubrik. Letzte Woche war Julie Fahrenheit eine Expertin für alles hier und hat auf die Frage, wen wir jetzt vernehmen sollen, Folgendes gesagt.
Elektrischergarten.com, weil das ist ein Blog aus München. Da werden ganz viele München-Themen vorgestellt, vor allem so popkulturelle Sachen. Die zwei Leute dahinter heißen August und Tina. Jeder, der Münchner Bier mag, weiß, worauf das der Verweis ist. Und die beiden machen das großartig.
Es sind also eigentlich zwei, aber es hat nur einen Weg ans Telefon gefunden, nämlich der August. Hallo und guten Abend.
Servus, guten Abend.
Man hat ja in eurem Blog, wenn man das durchliest, da sind öfter so kurze Artikel und ihr habt zu jedem, was ihr da schreibt, meistens ein Gut und ein Schlecht. Fällt euch da wirklich, wirklich jedes Mal was ein?
Ja, also ich meine, es gibt ja andere Leute, die bloggen, indem sie seitenlang Texte verfassen. Und ich habe mir gedacht, wir machen das ganz kurz, immer nur eine Sache, die daran gut ist und eine, die daran schlecht ist. Und das geht wirklich schnell, spart Zeit.
Jetzt möchte ich es gerne aufs Exempel stellen und ich muss leider sagen, dass es deine Kollegin ja nicht geschafft hat, mit dazu zu kommen. Deswegen bist jetzt du nur alleine dran. Was ist an Tina, deiner Blogkollegin, gut?
Gut ist, dass sie mich oft lobt. Sie sagt immer, hey Kevin, das hast du super gemacht oder das sind deine Stärken und so. Daraufhin weist sie mich gerne hin, das ist echt sehr, sehr gut. Schlecht ist, dass sie halt ungefähr der unpünktlichste, unzuverlässigste Mensch der Welt ist.
Das kann man ja auch nicht austreiben.
Ja, also ich arbeite dran. Es wird schon besser. Also jetzt, wenn sie zu spät kommt, habe ich sie schon so weit, dass sie mir halt wenigstens irgendwann eine SMS schickt, dass sie zu spät kommt.
Sehr
das
gut,
ist schon mal ganz cool.
Und was ist an dir gut und an dir schlecht, so aus ihrer Perspektive?
Ja, dass ich, also gut findet sie, dass ich so ein gutes Auge habe, sagt sie immer, für die Auswahl von den Themen auf dem Blog. Schlecht findet sie, dass ich ihr halt immer gleich die Freundschaft kündigen will, wenn sie zu spät kommt. Und sag, ich soll immer nicht ganz so krass sein.
Um Gottes Willen. Apropos Beschweren und Jammern, ihr beschwert euch in einem der Blogposts darüber, dass in München nichts geht, beziehungsweise über das Gejammer darüber, dass in München nichts geht. Ist das so, dass ihr euch darüber beschwert, weil da viel geht in Wirklichkeit oder weil da wirklich nichts geht und dass man es einfach auch akzeptieren kann und nicht drüber jammern muss?
Ja, also die Wahrheit liegt da irgendwo dazwischen. Also es wird immer so gesagt, ja, in München geht nichts, Und dann gibt es aber die anderen, die sagen, hey, in München geht so wahnsinnig viel, du musst nur genau hinschauen und so weiter. Und das stimmt beides irgendwie nicht. Und deswegen ist genau was dazwischen. Und ich finde, man sollte überhaupt diese Diskussion eigentlich beerdigen und einfach sagen, so, wir machen unser Ding und ob das jetzt gut oder schlecht ist, das bewerten wir gar nicht. Wir machen jetzt einfach mal so. Punkt aus.
Eine Sache, die wir auch als Ausländer von München wissen, ist, es gibt das Oktoberfest, das läuft jetzt demnächst oder läuft schon oder irgendwie so. Kannst du mal genau erklären, in 3 Sätzen, worum es dabei geht?
Es geht um Bier, es geht um Holz vor der Hütten und es geht um Grillen.
Ah ja, es gibt jetzt in Berlin auch ein Oktoberfest. Bin ich neulich dran vorbeigefahren? Soll man da hingehen oder redest du eher von ab?
Nee, also ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Einstieg. Man muss schon den originalen Wiesn-Flavor mitkriegen. Also München ist absolut im Ausnahmezustand in der Zeit. An jeder Ecke findet man irgendwo schöne Kotzehaufen oder betrunkene Italiener, die mit runtergelassener Lederhosen irgendwo über einem Zaun hängen oder so. Und das ist wirklich schon, das kann man sich nur original in München anschauen.
Das hört sich ja verführerisch an. wenn du nicht in deinem Blog auf deine Kollegin schimpfst oder über dich schimpfen lässt oder die Freundschaft kündigst oder über München schreibst, was machst du eigentlich sonst so? Also nebenher, ihr seid ja anonym so ein bisschen, aber kannst du ein bisschen was verraten über dich, was du sonst so machst? Zum Gelderwerb möglicherweise sogar?
Ja, also ich interessiere mich ja viel für Musik und leg auch auf als August. Hab eine schöne Maske, mit der ich dann im Club quasi auftrete und da kommt schon ein bisschen Geld rein.
Bist du Crow und Sido in einer Person?
Ja. Oh, nur besser und auf Bayerisch.
Alles klar. Gut, hätten wir das geklärt. Kommen jetzt hier zur Kurzfragerunde. Ich stelle dich vor Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder sagst, du hast keinen Bock drauf. Bist du bereit?
Ja.
Heißt es der oder das Blog?
Der.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Seit neuestem Jahr Twitter. Ist echt geil irgendwie.
Windows, Linux oder OS 10?
Nix.
Wie viele wie viele Twitter-Accounts betreibst du denn seit neuestem?
2.
Und wenn du gar kein Betriebssystem hast, womit arbeitest du dann an deinem Blog?
Es ist Magie.
Alright.
Ich hab einen Mac.
Ah ja. Hardcore oder Casual Gamer?
Kindergarten-Gamer und seitdem irgendwie nicht mehr so viel. Ab und zu mal FIFA, aber hab da ein bisschen den Draht dazu verloren.
Was ist besser, FIFA oder Pro Evolution Soccer?
Ganz klar FIFA.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Ganz ehrlich, das ist mir zu nerdig. Ich habe deinen Blog gesehen, Alter, ich verstehe kein Wort.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge nochmal liest nach längerer Zeit?
Sau geil. Wie bin ich auf diese coolen Ideen gekommen?
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Rechner anmachst?
Fritz.de.
Charmant gelogen, sehr charmant gelogen. Was ist das nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle vorstellen sollen?
Ah ja, also das wäre Chrome Music. Das ist ein Blog von einem DJ namens DJ Chrome und der veranstaltet in ganz Deutschland so Yum-Yum-Partys. Und das Besondere an seinem Blog ist, es ist, glaube ich, einer der ganz, ganz wenigen Blogs aus Deutschland, die wirklich weltweit gelesen werden. Es geht dort hauptsächlich um Musik und um sehr, sehr gute Musik, sehr, sehr grandiose Musik. Und der ist wirklich nicht nur in Deutschland bekannt, sondern weltweit bekannt. Und deswegen, glaube ich, fände es ganz spannend, mal dem zuzuhören, wie der so dazu gekommen ist.
Und die Tradition verlangt, dass du noch einen zweiten Vorschlag machst.
Ja, da gäbe es noch The Third Voice. Das ist so ein Fashion-Blog von einem Mädel aus München. Die ist so relativ typisch. Sie fotografiert sich da so in stylischen Outfits, erzählt was über Mode. Und ich lese den ja, weil ich es krass faszinierend finde, dass es da so eine weibliche Parallelwelt gibt, von der ich einfach nichts wusste mein ganzes Leben bisher. Und das Geile ist, sie hat noch eins draufgesetzt, dieses Fashion-Ding. Sie setzt dann auch noch neben Fashion auf Katzen-Content. Sie packt dann immer noch ihre Katze mit aufs Bild. Es ist unschlagbar.
Na, wir mal sehen, für was wir uns da entscheiden. Letzte Frage, wichtigste Frage in dieser Rubrik ist immer, welche Frage habe ich vergessen zu stellen? Habe ich dich gerade aufgeweckt?
Nee, aber das fragt mich immer jeder am Telefon.
Ja, der wache August schreibt im Elektrischen Garten in München. Guckt euch das mal an, es ist sehr witzig und kurzweilig zu lesen. Link dazu gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. A bit of dirt sticks to the floor. You know how to get rid of it, you are a pro. Your mop's floating over the ground so smoothly. Looks like you ice skating on Bali Alley. Oh.
Balea Lake von Parfüm Brutal hier bei Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so. Und das sind drei Leute aus drei Städten: Berlin, Düsseldorf und Dortmund. Die müssen natürlich, wenn sie auftreten, das extrem gut planen, aber es klappt gerade. Am 22. September sind sie im HBC in Berlin zu Gast und sie sind auch morgen schon hier, nämlich hier bei Fritz bei Unsigned, der Sendung für Bands ohne Plattenvertrag, wo ihr sie euch anhören könnt, wo sie ein bisschen erzählen werden von ihrer Schwierigkeit, Konzerttermine zu planen und bestimmt auch ein bisschen Musik zum Besten geben. Jetzt muss ich euch leider verkünden, dass die Sendung schon vorbei ist. Ich habe an dieser Stelle noch einen Song für euch und der kommt natürlich aus dem Netz. Es ist ein schönes Beispiel, wie vielfältig und großartig Netzmusik funktionieren kann. Denn wenn ihr in den Machtdose-Podcast reinhört, dann stolpert ihr über den Song und denkt so, wow, ist der großartig. Und dann klickt ihr einmal auf den Links in den Shownotes und dann sind ihr in Japan beim Beatblaster Awek Awek und seinem Netlabel Maltine Records. Und Marmelade Boogie heißt dort der Song. Ein echter Ohrwurm, den ich euch jetzt noch mitgeben werde. Vielleicht bleibt er in eurem Kopf hängen und ihr könnt dann nächste Woche nochmal reinhören, ob er immer noch da ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein Name ist Markus Richter und ihr lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss!
Ein Podcast von fritz.de.